Pastor John Piper schrieb über ein Gespräch mit einem Missionar auf den Philippinen. Der Missionar sagte, dass das Konvertieren in diesem Fall, also seine Glaubensauffassung, seinen Glaubensinhalt zu verändern, hier vom Islam zum Christentum, dass das kein Problem war, dass das toleriert wurde, auch von der Familie, von den Menschen in der Umgebung, bis diejenigen sich taufen ließen. Dann wurden die biblischen Vorhersagen von Feindschaft und Trennung um Jesu Willen Wahrheit. Es gibt mehr, als das wir sehen bei der Taufe. Da passiert mehr. Es ist ein Geheimnis des Glaubens. Und es macht deutlich, wo eine Person steht und was sie tut. Wenn eine Person sich öffentlich zu Christus bekennt, sich öffentlich mit ihm identifiziert, reagiert die Umgebung oft verärgert darauf, was sie vorher zunächst nicht zu interessieren schien. Solange wir Christen nur reden, sind wir so uninteressant. Aber wenn wir anfangen, unseren Glauben öffentlicher zu leben, so dass Christus durch uns Hände und Füße bekommt, dann beginnt oft der Ärger. Es wird ungemütlicher und in vielen Ländern dieser Welt sogar gefährlich bis lebensgefährlich. Wir haben schon gehört, eigentlich hätte heute hier eine Taufe stattfinden sollen. Einer ist nicht zu wenig, aber es war uns wichtig, dass jemand nicht allein getauft wird. Und es ist schön, wenn in Gemeinschaft getauft wird. Und vielleicht ist für den einen oder anderen heute die Predigt eine Anregung, drüber nachzudenken, falls er noch nicht getauft ist. Wir sind trotzdem, wie gesagt, bei dem Thema auch der Predigt geblieben, weil wir es wichtig finden und weil wir uns wünschen, dass wir als Gemeinde und jeder Einzelne von uns öffentlich zu Jesus steht und mit ihm lebt. Auch wenn es schwierig wird im Leben. Dazu hat uns Christus berufen und mit dem Heiligen Geist ausgestattet, dass wir mit ihm leben und nicht nur von ihm reden und sonntags in den Gottesdienst gehen, wo wir eine sichere Gemeinschaft finden. Das ist auch gut so. Das brauchen wir auch. Noch eine Vorbemerkung. Es gibt viel über die Taufe zu lehren und ich habe gar keine Chance, das Erschöpfen zu tun, ohne oberflächlich zu werden. Vieles klang ja in den Zeugnissen auch schon an. Und so versuche ich es gar nicht. Für Details nehmen Taufinteressierte bei uns in der Gemeinde am Taufkurs teil. Das sind 2 Abende meistens. Und dort geht es ans Eingemachte, um die ganzen Details, warum, wieso, wer. Und dann auch wird geforscht nach den biblischen Grundlagen darauf. Zum anderen ist Taufe etwas, worin sich alle christlichen Gruppierungen einig sind und auch wieder nicht. Taufe, ja. Aber welche Bedeutung sie hat, wann, wer, wie getauft wird, darüber besteht nicht zwingend eine Einheit. Nur so viel von unserer Stelle aus. Wir gehören zu denen, die Gläubige taufen. Menschen, die bewusst ihre Entscheidung mit Christus und zu Christus hingetroffen haben, weil er bei ihnen angeklopft hat. Und wir gehören zu denen, die Gläubige mit anderer Erfahrung und Gewissensüberzeugung trotzdem von Herzen als Geschwister annehmen, respektieren und auf Wunsch in unsere Gemeinde aufnehmen. So steht es kurz formuliert in unserer Gemeindeordnung dazu. Die Gemeinde lehrt und praktiziert die Taufe der Glaubenden. Diese ist jedoch nicht Bedingung für die Aufnahme in die Gemeinde. Anders gesagt, wir erkennen in der Taufe einen Fingerzeig auf die große Wirklichkeit und Wahrheit Gottes. Doch weil wir unsere eigene Erkenntnisbegrenztheit, wir uns derer bewusst sind, wollen wir lieber als auf unsere Auffassung der Taufe rumzureiten und sie laut zu verkünden, auf die übergeordnete, wunderbare Melodie verweisen, die uns das Evangelium, die gute Nachricht von Gott über seine Gerechtigkeit, Macht, Herrlichkeit und Gnade spielt. Heute liegt ein Text zugrunde, den wir gleich gemeinsam lesen wollen, den wir vielleicht nicht so oft in diesem Zusammenhang kennen oder wiedererkennen und wahrnehmen. Wir wollen gemeinsam lesen. Alf Blitte blendet den Text ein aus 1. Petrus 3, Vers 18 bis 22. Und wir lesen gemeinsam. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Danach ging er und predigte den Geistern im Gefängnis, denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute. Nur 8 Menschen wurden vor dem Ertrinken in jener Flut gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Jetzt ist Christus in den Himmel aufgestiegen. Er sitzt an Gottes rechter Seite und alle Engel und Gewalten und Mächte beugen sich vor ihm. Nach einer modernen Übertragung, neues Leben, wie sie heißt. Dieser Text ist eine Art Sandwich. Die Verse 19, 21 behandeln besonders das Bild der Taufe. Doch davor und danach gibt es 2 zentrale Dinge, 2 Jubelgründe, wie ich das mal genannt habe, die die Bedeutung der eingefügten Verse und damit der Taufe noch größer werden lassen. Warum habe ich das Wort Jubel benutzt? So, jetzt müsste das Ding hier mal funktionieren. Genau. Warum habe ich das Wort Jubel benutzt? Ich hätte auch Freude schreiben können, aber Freude ist manchmal schon ein bisschen ausgenudelt. Freude, wir freuen uns. Aber jubeln ist eigentlich größer. Wir gebrauchen es ja kaum. Aber bei Jubel, da denken wir an große Veranstaltungen. Ich als Fußballer denke an volle Stadien und das eigene Team trifft. Und plötzlich rasten die Menschen aus vor Freude. Also Jubel ist ein bisschen mehr. Deswegen habe ich das Wort, dieses ungewohnte benutzt, um uns die Größe auch der Aussage hier vor Augen zu malen. Und vielleicht berührt es dich auch. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Dieser Vers behandelt den Jubelgrund der Stellvertretung Christi und macht 5 Aussagen darüber deutlich. Das erste, wir sind getrennt von Gott. Das größte Problem, das du und ich hatten oder haben, das war bzw. ist unser Getrenntsein von Gott. Wir haben kein Recht, Gott zu nahen. Wir sind ausgeschlossen, wir sind entfremdet. Und deshalb sucht Christus, uns zurückzubringen. Jeden einzelnen Menschen. Ohne Christus, heißt das, bleiben wir Entfremdete, bleiben wir Ausgeschlossene. Darum geht es. Nicht die Flut, nicht eine Erkrankung, nicht Verbrechen oder Krieg, nicht unser Job, unsere Ehe oder Familie. Das größte Thema unseres Lebens ist das menschliche Getrenntsein von Gott, vom Schöpfer. Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, wird der Zorn Gottes auf uns bleiben und unsere Ewigkeit die Hölle. Das zweite, Sünde ist der Grund für die Entfremdung von Gott. Petrus benennt den Grund für unsere Trennung. Sünde, das ist juristisch gerecht und stimmt auch emotional. Juristisch, weil Gott ein gerechter Richter ist. Er spricht den Schuldigen nicht einfach frei und den Unschuldigen, den Schuldlosen nicht einfach schuldig. Er ist heilig und er kann nicht mit Rebellen im Wohnzimmer entspannen. Jede Sünde ist ernst und führt den Rebellen weiter weg. Und emotional, tief in unserem Innern, wissen wir um die Verkrümmungen unseres Gewissens durch die Sünde. So dass, wenn uns die Wahrheit über Gott aufgeht, wir uns schämen in seiner Gegenwart und unser Gesicht nicht heben können. Eine dritte Wahrheit. Gott tauschte seinen Sohn an unserer Stelle aus. Gott hat die Initiative ergriffen. Er war es, um unsere Trennung von ihm durch Jesu stellvertretendes Leiden zu überwinden. Das ist die Basis unseres Glaubens, dass wir wirklich zu Gott heimkehren können und werden. Hier ist die gute Nachricht, das Evangelium. Das ist, was uns am Leben hält, wenn uns der Verkläger, der Gegenspieler Gottes anklagt und sagt, hör auf zu beten. Schau dich doch an, du Sünder. Was machst du da? Lass es. Und dann darf ich antworten und sagen, meine Hoffnung liegt nicht darin, kein Sünder zu sein, sondern in der Stellvertretung des Gerechten für mich Ungerechten. Die Stellvertretung Jesu ist endgültig. Petrus sagt hier, wie wir auch zum Beispiel Äußerungen im Hebräerbuch finden, dass diese Stellvertretung weder wiederholt werden muss, noch wiederholt werden kann. Die Stellvertretung Jesu war perfekt und vollkommen. Die Strafe für die Schuld meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart und meiner Zukunft wurde durch dieses einmalige Opfer Jesu bezahlt. Ich darf mich glücklich schätzen, das sage ich jetzt von mir ganz persönlich, dass diese gute Nachricht objektiv, perfekt und vollkommen außerhalb meines wankelmütigen Selbst erdacht, gestaltet und vollzogen wurde. Und ein fünftes wird hier ausgesagt, Gott war zufrieden mit Jesu Stellvertretung. Nach diesem Opfer, dieser Stellvertretung Jesu gab Gott Christus das Leben zurück. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Wenn Gott aber mit Jesu Stellvertretung zufrieden war, dann gilt auch, dass wenn du diese Stellvertretung als Lebensgrundlage für dich annimmst, Gott mit dir zufrieden sein wird in Christus. Wir erkennen also Gottes mächtiges Ja zur Stellvertretung Jesu durch dessen Auferweckung von den Toten. Diese fünf Aspekte bilden die Oberseite des Sandwich. Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Willkommen zu Hause. Das sind vielleicht die schönsten Worte in dieser Welt, wenn Gott sie zu unserer Seele spricht. Willkommen zu Hause. Dann gibt es noch einen Grund zum Jubeln. Nämlich Jubeln über die Unterwerfung von Christi und damit auch unseren Feinden. Das ist die Unterseite des Sandwiches. Das lesen wir davon, Vers 22. Jetzt ist Christus in den Himmel aufgestiegen. Er sitzt an Gottes rechter Seite und alle Engel und Gewalten und Mächte beugen sich vor ihm. Das ist eine andere Auswirkung des Todes und der Auferstehung Jesu. Nach der Stellvertretung Jesu an unserer Stadt sehen wir nun die Unterwerfung auch seiner Feinde. Böse Engel, Autoritäten und Mächte sind ihm nun alle in neuer Weise unterworfen. Sicherlich war Jesus von Beginn an immer schon Herr der Schöpfung. Das ist nicht neu. Neu ist, dass er die Macht der Sünde gebrochen hat, die zuvor immer noch ungeschminkt wüten konnte. Im Bild gesprochen, die Dämonen haben viele Waffen, um uns zu ängstigen und zu verführen. Aber es gibt nur einen Tank mit Gift, um die Kinder Gottes zu vernichten. Und als Jesus am Kreuz starb, da hat er diesen ganzen Gifttank leer getrunken. Auch wenn wir deutsch sind, wir haben es im Ostergottesdienst mal so ansatzweise versucht. Vielleicht kannst du zumindest innerlich jubeln über Gottes Weisheit, die Stellvertretung Jesu ihm gleichzeitig auch Engel, Autoritäten und Mächte unterworfen hat, sodass die Auserwählten Gottes nicht vernichtet werden können. Wir können jubeln, weil unsere Rettung sicher ist. Deine Rettung ist sicher, wenn Jesus dein Herr ist. Jetzt kommen wir zum Mittelteil. Ein paar Gedanken dazu. Rettet uns die Taufe. Es herrschte unglaubliche Bosheit und Härte zu Noas Zeit. Und Gott hat ein hartes Urteil gesprochen und ausgeführt. Nur 8 Personen überlebten das Gericht durch Wasser in der Rettungsarche. Und jetzt zieht Petrus einen Vergleich zwischen dem Wasser der Flut und dem Wasser der Taufe. Das ist ein Bild für die Taufe, steht in Vers 21, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Hier sehen manche Ausleger und manche Denominationen die These für begründet an, dass die Taufe Rettung bringt. Mir erscheint, dass Petrus sich gewahr war, dass es hier zu einem falschen Verständnis kommen konnte. Dass nämlich verstanden werden könnte, dass das Wasser der Taufe rettet, unabhängig vom Glauben. Und deshalb fügt Petrus gleich hinzu, die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Paulus, der schreibt in Kapitel 10 an die Römer, wer Gott ruft, ihn anruft, kann gerettet werden. Und er meint damit, dass Glaube in Beziehung steht zu Gott. Und jetzt sagt Petrus, Taufe ist der Gott verordnete, symbolhafte Ausdruck des Rufs eines Menschen zu Gott. Es ist eine Bitte an Gott, entweder in der Form einer Umkehr oder einer erneuten Hingabe. Was ist die Taufe? Vers 21 ist vermutlich die älteste neutestamentliche Definition von Taufe, zumindest niedergeschriebene. Nochmal, Taufe ist der symbolhafte Ausdruck des Rufs eines Menschen zu Gott. Sozusagen ganzheitlich. Ich vertraue dir, Gott, dass du mich in Jesus Christus hineintauchst, wie Noah in die Arche gebracht wurde. Ich vertraue dir, dass Jesus Christus stellvertretend für meine Schuld gestorben ist und mich durch die Wasser des Todes und des Gerichts trägt, hinein in ein neues, ewiges Leben, dank der Kraft seiner Auferstehung. Das ist, wozu Gott dich berufen hat oder berufen will. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Gott erlöst dich durch das Werk Jesu. Erhalten kannst du diese Rettung, indem du den Namen Gottes anrufst und ihm vertraust. Und es ist der Wille Gottes, dass dieser Anruf Gottes in der ganzen Welt, in allen Kulturen, zu allen Zeiten seinen Ausdruck durch die öffentliche Taufe erhält. Herr, ich will diese Arche von Jesus besteigen. Bitte rette mich, wenn ich durch die Wasser des Todes reise. Ich möchte euch jetzt einen Moment der ganz persönlichen Stille geben. Ich möchte 2 Fragen stellen. Und in der Zeit kannst du darüber nachdenken, kannst beten. Und wenn du nachher Bedarf hast zu sprechen, kannst du zu mir, zu den anderen Kollegen, zu den Ältesten oder auch dir bekannten Seelsorgern hier kommen. Bitte nimm den Moment ernst, wenn Gott zu deinem Herzen spricht. Das Erste, was hindert dich, Gottes Ja zu dir anzunehmen? Was hindert dich, Gottes Ja zu dir anzunehmen? Was hindert es in diesem Moment, ein Kind Gottes zu werden? Komm doch, du bist ein Geliebter, du bist eine Geliebte des ewigen, allmächtigen Gottes. Er wartet auf dich. Und das Zweite, was dazugehört, aber auch getrennt sein kann, falls du schon ein Kind Gottes bist, was hindert dich, das Handeln Gottes an dir öffentlich zu bekennen und dich taufen zu lassen? Ein Moment für dich, ganz persönlich, zwischen dir und deinem Herrn. Ich schließe das mit einem Gebet von hier vorne an. Danke, heiliger Gott, dass du lebst, dass du der einzig wahre und wahrhaftige Gott bist, der regiert und der alles zu seinem Ziel führt. Danke dafür, dass du ernst zu nehmen bist und das heißt, dass wir deine Einladung annehmen dürfen. Danke, dass du die Arme weit offen hast für uns. Immer und immer wieder. Wir preisen dich, wir jubeln über dich und deine Weisheit. Wir geben dir alle Ehre. Im Namen Jesu. Amen.